Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Die Karten werden auf den Tisch gelegt. Das hat Ralf Denk, der Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, gestern angekündigt. Das beste Blatt, das hatte heute beim 33 Kilometer langen Zeitfahren am Ende Remco Evenepoel. Pogacar übernimmt das gelbe Trikot und Roglic und Lipowitz hinterlassen einen guten Eindruck. Gerade Lipowitz mit dem starken 6. Platz und nur 58 Sekunden hinter dem Zeitfahrspezialisten. Ralf, ich nehme an, du bist mehr als zufrieden.
Ja, ich habe es ja gestern gesagt, wie du jetzt auch im Intro nochmal erwähnt hast, die Karten müssen heute auf den Tisch. Und es war ein sehr, sehr spannendes Zeitfahren. Beste Zeitfahrer aktuell hat gewonnen, Remco Evenepoel, ein starker Pogacar, aber auch mit Platz 6 ein sehr, sehr starker Florian Lipowitz. Und auch, würde ich sagen, ein solides Zeitfahren von Primož Roglič. Beide haben sich verbessert in die Top 10, sind jetzt 8. und 9. und eigentlich für die nächsten Etappen eine gute Ausgangsposition für uns.
Wunderbar. Wie schätzt du es selber ein? Ich denke, Lipowitz hat danach noch gesagt, er war selber ein bisschen überrascht, weil die Werte waren gar nicht so stark im Interview. Ich meine, er ist da mittendrin im Geschäft. Das macht doch wirklich Hoffnung, oder?
Ja, die Werte, das werden jetzt die Trainer heute Abend, die Datenanalysten eben auswerten. Das ist wahrscheinlich so eine Ad-hoc-Aussage von Florian. Da muss man noch mal, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Aber die Werte können nicht so schlecht gewesen sein. Wenn er der Sechster wird, also Chapeau. Großartige Leistung von Florian. Und wie gesagt, es gab ja auch Überraschungen. Einen wirklich nicht so starken Jonas Vingegaard. Hat er noch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, hat auch seine Bestwerte in seiner Karriere auf 1 Minute gestern gefahren. Aber er war hinter unseren beiden Jungs, Florian und Primož. Und das ist für mich schon eine kleine Überraschung heute.
Ja, da hätte ich mit dir auch gerne noch drauf geschaut. Im Duell Pogacar-Vingegaard steht es, denke ich, jetzt eindeutig 1:0 für Pogacar. Vingegaard hat richtig gelitten, sah nicht gut aus. Wie kannst du dir sowas erklären? Ist das einfach ein schlechter Tag oder ist das schon wirklich ein Anzeichen von Schwäche?
Ja, er hat ja gestern seine beste Leistung in seinem Leben auf 1 Minute Fahrzeit gebracht. Das hat er auch selbst bestätigt gestern im Interview. Und vielleicht war das ein bisschen zu viel des Guten. Also der ist ja in dieser Minute oder in diesem Schlussberg gestern, wo er Pogacar gefolgt ist, absolut in den roten Bereich gegangen. Und vielleicht hat er sich da noch nicht ganz so erholt, wie er sich das gerne gewünscht hat. Weil ansonsten habe ich nicht wirklich eine Erklärung. Ich glaube, dass er gesamt schon in einer sehr guten Verfassung ist. Aber wenn man ihm das heute am Frühstückstisch gesagt hätte, er verliert heute 1:21 auf Remco Evenepoel und über 1 Minute auf Pogacar, dann hätte das wahrscheinlich nur schwer hingenommen heute früh.
Das kann ich mir vorstellen. Ihr hättet es wahrscheinlich dagegen direkt unterschrieben mit dem Ausgang. Vielleicht noch ein letzter Satz zur Rolle, wie es jetzt weitergehen soll. Roglic und Lipowitz werden wahrscheinlich, ja, wir sind jetzt um 1 Sekunde nur getrennt auf Platz 8 und 9 in der Gesamtwertung. Wie geht ihr da jetzt weiter vor? Ist Roglic weiter die klare Nummer 1 oder geht man jetzt doch eher, was man sagt, Doppelspitze?
Ja, ich glaube, dass man das wirklich erst sagen kann, wenn man den ersten längeren Berg, und der kommt erst in den Pyrenäen, fährt. Also die erste längere Bergankunft ist ja nach Hautacam hoch. Das ist ein richtiger Berg, wo die Tour de France auch schon oft in der Vergangenheit zu Gast war. Und erst da werden wir eigentlich sehen, wer von den beiden der Stärkere ist. Bis dahin Ist jetzt das Mannschaftsziel, beide vorne zu halten. Die sind jetzt 2,30 und 2,31 hinter Tadej Pogacar. Sie sind 1,17 und 1,18 vom Podium entfernt. Und also da ist noch alles offen Richtung Podium. Und da werden wir jetzt versuchen, in den nächsten Tagen keine Zeit verlieren. Wir haben zwei super schwere Etappen jetzt. Jeder, der wohl die Bretagne kennt, weiß, wie windanfällig die Bretagne ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie hügelig die Bretagne ist. Und da werden wir uns jetzt erstmal darauf fokussieren und noch keinen Gedanken verschwenden, wer jetzt wirklich die Nummer eins ist.
Okay, zum Ausblick kommen wir gleich. Dazwischen gibt es wie immer noch das Hintergrundthema. Das machen wir heute passend zur Etappe. Ja, es geht ums Zeitfahren. Was so ein bisschen für den Laien vielleicht, der mal reinschaut bei der Tour de France, erstmal aussieht wie Star Wars Angriff der Klonkrieger aufgrund der Helme und doch ungewöhnlichen ja, Optik der Fahrer, hat alles seinen Sinn. Es wird sehr viel getestet, es kommt sehr viel auf Aerodynamik an. Kannst du da einen kurzen Überblick geben? Was macht ihr vor so einem Zeitfahren? Wie bereitet ihr euch davor?
Ja, da wird schon sehr, sehr viel Arbeit im Winter reingesteckt. Gell? Also es geht immer darum, die Position zu optimieren. Die Position zu optimieren heißt aber natürlich auch, der Fahrer muss mit dieser Position klarkommen. Das heißt, je aggressiver oder aerodynamischer ich eine Position einstelle am Fahrrad, desto beweglicher muss ein Fahrer sein, desto muskulär muss er das auch verkraften, diese extremen Haltungen am Rad. Also das heißt, das ist immer, muss immer im Einklang sein mit dem, was kann der Fahrer vom Bewegungsapparat verkraften, damit unten am Pedal noch möglichst viel Kraft rauskommt und dass schlussendlich dann auch eine aerodynamische Position rauskommt. Also das ist so eine so ein Doppelpack, wo man da arbeitet quasi. Der einerseits die Ingenieure befassen sich viel mit Aerodynamik und Bike-Position, aber der Rennfahrer muss genauso mitarbeiten. Er muss vielleicht im Hüftbereich beweglicher werden. Er muss gewisse Muskulaturen noch besser ansteuern. Also das ist Teamwork und das ist reine Winterarbeit. Wir verbringen da viele Stunden im Windkanal und bei Bahntests und ab und an braucht man die Rennfahrer dafür. Aber wenn es jetzt um Equipment geht, gibt es auch schon Dummies, die wo im 3D-Drucker hergestellt werden, so dass man jetzt hat, wenn man Equipment wie Überschuhe, wie Helme, wie Bekleidung testet, dass man nicht immer die Rennfahrer dazu braucht.
Verstehe. Das heißt, so, zum Beispiel jetzt für Florian Lipowitz, der sitzt dann gar nicht immer selber im Windkanal, sondern es gibt einen Lipowitz-Dummy, der wahrscheinlich dann seine Größe und sein Gewicht hat und der wird dann in den Windkanal gesetzt. Kannst du das kurz einmal beschreiben, was da passiert? Wahrscheinlich wird nicht jeder einen Windkanal kennen, aber es geht da so ein bisschen darum, wie verhält sich sowohl Fahrer als auch Rad in der realen Welt, also wenn der Wind quasi entgegenkommt, oder?
Ja, primär ist es so, es wird simuliert. Es kommt Wind in der Geschwindigkeit von zwischen 50 und 60 km/h. Das kann man natürlich genau einstellen, entweder von vorne oder leicht von der Seite versetzt. Und dann testet man eben viele Positionen, viele Bekleidungsteile. Es gibt verschiedene Stoffe. Der eine Stoff ist sehr schnell, der andere ist vielleicht nicht so schnell, dafür atmet der eine nicht so gut. Also da kann man sich stundenlang in so einem Windkanal befassen, um dann schlussendlich das perfekte Setup für einen Rennfahrer zu entwickeln. Und natürlich macht man für die Leute, wo es sehr viel Sinn macht, die wo dann auch bei den ganz großen Radrennen vorne dabei sind, die wo das quasi das Entscheidende dann bringen sollen für die Mannschaft, macht man einen größeren Aufwand als wie für die Wasserträger oder für die Helfer, die wo vielleicht heute plus minus Max Schachmann, habe ich gerade gelesen, hat es ja auch im Interview gesagt, er ist heute nur von A nach B gefahren. Ja. Also das gibt es dann auch für die Helfer, die wo sich dann eher wieder auf die nächsten schweren Tage einstimmen und versuchen, heute ein Stück weit zu erholen. Aber die, wo wirklich ums Gesamtklassement kämpfen, die können heute sich nicht erholen, sondern die mussten all in gehen.
Von A nach B mit 50 km/h würde ich auch gern mal behaupten, dass das eine entspannte Fahrt ist.
Ja, man muss schon auch ein gewisses Tempo anschlagen. Also 50 vielleicht nicht, aber 45 schon, weil es gibt beim Zeitfahren auch ein Zeitlimit. Also wenn ich von A nach B im 30er-Schnitt fahre, dann bin ich definitiv raus aus dem Klassement und dann kann ich morgen nach Hause fahren.
Ja. Letzte Frage, wenn du die Fahrer selbst noch ansprichst, was macht aus deiner Sicht einen guten Zeitfahrer aus? Ich meine, da geht es dann, du hast schon ein bisschen angedeutet, ganz viel auch um Komfort, um die Position halten zu können. Ist ein guter Zeitfahrer, der dir seine Dehnübungen macht oder was gehört da dazu?
Ja, der, wo primär einen guten Bewegungsapparat hat, der, wo vielleicht auch von der Körpergröße her passt, weil ein großer Rennfahrer fängt eher tendenziell mehr Windschatten wie ein kleiner. Das Paradebeispiel von aerodynamischen Werten, und deswegen ist er auch so schnell, ist aktuelle Remco Evenepoel. Da stimmt wirklich alles bis ins letzte Detail, was die Position anbelangt und was auch das Equipment außenrum anbelangt. Und er ist aktuell nicht umsonst amtierender Weltmeister und Olympiasieger in dieser Disziplin. Und er ist absoluter Benchmark aktuell.
Ja, gerade in der Ebene hat er heute wieder seine Klasse ausgespielt. Das zweite Bergzeitfahren, was noch kommt, steckt der Name schon im Detail. Es geht ein Berg rauf. Sind da dann dieselben Kandidaten wieder vorne oder spielt es dann nicht mehr so eine große Rolle, was Aerodynamik und Co. angeht?
Ja gut, das zweite Zeitfahren ist in den Pyrenäen. Das ist ja eigentlich ein Bergzeitfahren. Der Berg hat 6-7% durchschnittlich. Die ersten 4 Kilometer sind flach. Und je mehr Steigung im Zeitfahren drin ist, desto mehr kommt natürlich das den Fahrern zugute, die wohl leichter sind. Da werden dann eher die leichteren Rennfahrer eine Rolle spielen.
Alles klar. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir schauen natürlich noch auf ein paar kleinere Berge voraus, nämlich die, die morgen kommen. Sechs kleine Bergwertungen, trotzdem 3500 Höhenmeter, scheint mir zu schwer zu sein für die Sprinter. Sprich, die Entscheidung könnte wieder am kleinen Schlussanstieg fallen. Dazu habe ich auch eine Frage mitgebracht von einem Hörer, Gion Gonzales. Er bemerkt an, dass Lipowitz und Roglic aufgrund der reduzierten Teamstärke auch durch Stürze etc. vor den Anstiegen schon immer etwas mehr Kraft lassen müssen und dann Leuten wie Pogacar oder Vingegaard nicht mehr hinterherkommen. Er fragt, was muss passieren, damit das morgen und übermorgen ist eine ähnliche Etappe, das nicht wieder passieren.
Ja, also man muss zuerst mal schauen, wird es wirklich eine Etappe, wo dann sich die Besten in der Gesamtwertung zum Schluss wieder duellieren? Oder ist es vielleicht sogar ein Tag für die Ausreißer, was durchaus möglich sein kann, dass die Gesamtklassementfahrer sich vielleicht morgen ein Stück weit Entspannung wünschen und dass sie gar nicht so dagegen haben, wenn eine Ausreißergruppe morgen bis ins Ziel durchkommt? Das werden wir sehen während der Etappe. Und dann gebe ich natürlich dem Hörer recht. Wir haben mit massiv reduzierter Manpower, die gestern und vorgestern zurechtkommen müssen, weil es eben Stürze bei uns in der Mannschaft gab. 3 Stück an der Zahl. Also dem Mick van Dijk ist gestürzt, Lawrence Pitty ist gestürzt. Und auch Jordi Moyes ist gestürzt und die haben natürlich speziell gestern gefehlt, weil die haben sich wirklich durchgekämpft, den Tag. Also die waren plus minus für die Mannschaft nicht wirklich brauchbar. Und ich hoffe, dass sie sich heute ein Stück weit erholen konnten und dass sie morgen wieder für Primož und auch für Florian mehr Support bieten können, sodass die auch dementsprechend unterstützt werden.
Alles klar. Ralf, ich danke dir wie immer für deine Einschätzung und dann hören wir uns morgen wieder und dann sehen wir, ob es Ausreißer gab oder dann doch wieder hart gefahren wurde. Vielen Dank.
Gerne und schöne Grüße nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.